17.09 Uhr. Übrigens, zur Mode kam der 1934 in Piacenza geborene Giorgio Armani eher durch Zufall. Eigentlich studierte er Medizin. Und um Gesundheit geht es in dieser Ö1-Stunde.
Am Puls. Gesundheit und Medizin.
Herzlich willkommen bei Ampuls, es begrüßt Sie Ronny Thekal. Eine Liebeserklärung ans Älterwerden vom Kärntner Psychotherapeuten und Seelsorger Arnold Metnitzer. Und Operation gelungen, Narbe schmerzt. Was tun bei Verwachsungen und Problemen nach chirurgischen Eingriffen? Das sind die Themen unserer heutigen Sendung. Und bevor wir uns in der Live-Diskussion der Frage widmen, dass die Zeit vielleicht alle Wunden heilt, jedoch nicht unbedingt in der Form, die wir uns wünschen, wollen wir uns auf die Suche nach dem Glück begeben. Arnold Metnitzer, der heuer 72-jährige gebürtige Kärntner Psychotherapeut, ehemaliger katholischer Priester und Seelsorger, weiß, dass die Lebenszeit nicht unendlich ist. Kein Grund für Pessimismus, sondern eher die Aufforderung, die verbleibende Lebenszeit zu nutzen, zu veredeln. Und die Veredelung der Zeit, eine Liebeserklärung ans Älterwerden, ist auch der Titel seines neuen Buches, in dem er keine Patentrezepte niederschreibt, aber doch Anregungen gibt, wie ein gelungenes, ein geglücktes Leben gelingen kann. Er spricht von Dankbarkeit und der Bedeutung der eigenen Wurzeln, was man gegen das Runzeln der Seele tun kann und wie wichtig Begeisterung, Neugier und Aktivität für Agilität bis ins hohe Alter sind. Maria Hamer hat Arnold Metnitzer in seiner Praxis in Wien besucht.
Es ist eines dieser klassischen, altmodischen Wiener Stiegenhäuser inklusive gusseisernem Geländer mit Holzlauf. In einer der Wohnungen hier in der Wiener Josefstadt ist die Ordination von Arnold Metnitzer. Der katholische Theologe, Seelsorger und Psychotherapeut öffnet selbst die Tür. Der 71-Jährige trägt ein blaues Poloshirt, Jeans und blaue Sneakers und führt mich in sein Studio. Dort zieht sofort ein großes Gemälde meinen Blick auf sich. Mit einem verschmitzten Lächeln sagt er:
Seit ich denken kann, ist Blau meine Lieblingsfarbe. Es ist die Farbe der Unendlichkeit. Die größten Weiten dieser Welt, das unendlich tiefe Meer und das unendlich hohe Firmament sind blau.
Das großformatige blaue Bild hängt über der blauen Couch. Es ist von Walter Melcher und ich kenne es vom Cover von Arnold Metnitzers erstem Buch »Couch und Altar – Erfahrungen aus Psychotherapie und Seelsorge«. Er sagt:
Wenn ich davor sitze, das ist sogar medizinisch messbar, beruhigt sich automatisch der Blutdruck. Ja, das beruhigt mich. Es gefällt mir und es ist vor allem, gefallen ist so ein billiges Wort, es lässt mich ruhig werden. Und es lässt mich ein Stück weit zu mir kommen, dieses einfach Dasein und zu den Dingen, so wie sie sind, Ja zu sagen, was man ja in einem guten therapeutischen Umfeld üben könnte, das wird für meine Begriffe durch dieses Bild angeregt und vertieft.
Wir setzen uns an einen runden Glastisch. Ich weiter mit Blick auf das blaue Bild und mir fällt noch etwas auf. Das Ticken einer großen Wanduhr, die zwischen dem Bild und einem Buchregal hängt. Der Psychotherapeut erklärt:
Diese Uhr ist wirklich die Seele dieses Raumes und geht zurück in mein Matura-Jahr. Seit ich denken kann, haben mich Uhren fasziniert. Und meine Mutter hat mir versprochen, wenn ich mit Auszeichnung maturiere, dann kriege ich eine Pendeluhr. Und die hat sie sich beim Uhrenfachgeschäft Meisnitzer in Gmünd, in meiner Geburtsstadt in Kärnten, schon ausgesucht gehabt.
Erzählt der gebürtige Kärntner, der mit seiner alleinerziehenden Mutter und 5 Geschwistern auf einem Bergbauernhof aufwuchs. Groß war sein Schreck, als der ausgezeichnete Maturant im Uhrengeschäft dann die Schwarzwälder Kuckucksuhr gezeigt bekam, die die Mutter für ihn ausgesucht hatte.
Da hat mir meine Mutter die 3000 Schilling gegeben und gesagt: Da, spar's und irgendwann wirst du eine Pendeluhr finden, die zu dir passt. Und in meinem 60. Lebensjahr habe ich einen Uhrmacherfreund, gebeten, er soll mir eine Pendeluhr machen. Und der hat gesagt, die magst du selber. Und ich habe gesagt, wie soll das gehen? Hat mir die Adresse einer Uhrenmanufaktur im Allgäu genannt. Und dort bin ich hingefahren, dort kann man dann die einzelnen Teile, das sind über 250 Teile, kann man sich bestellen, also so edel oder weniger edel, billig oder doch teurer. Und da habe ich im Rahmen meiner Möglichkeiten die Maximalvariante bestellt und bin dort hingefahren nach Grevelfing bei München und habe diese Uhr zusammengebaut. Das ist wirklich für mich wie ja, die Seele dieses Raumes. Und ich liebe diese Zeitmessung, weil man die Zeit ja nicht messen kann. Aber man kann es versuchen und in so einem edlen Werk hat man seine Freude dran.
Das Ticken der Uhr, das sichtbare Pendel hinter dem Glas. Sie sind für den Bergbauernburm, der in Wien und Rom katholische Theologie studiert hat und viele Jahre als Priester und Seelsorger tätig war, bis er 2003 ausgeschieden ist, Hör- und sichtbare Zeichen der Vergänglichkeit der Zeit. Kein Grund für trübe Gedanken, eher für Dankbarkeit und Motivation, die bleibende Lebenszeit bestmöglich zu nutzen.
Jeder Schlag, den man da hört, ist ein Moment, der soeben vergangen ist und läutet einen nächsten ein. Das ist schon irgendwie, und irgendwann wird sie weitergehen und mein Herz wird stehen geblieben sein. Und diese Art von Vergänglichkeit, die macht mich dankbar. Es gibt ein paar Leute, wirklich gute Freunde, Menschen, Wegbegleiter. Wenn ich da mit solchen Gedanken anfange, werden die nervös. Hör auf damit, ich würde das nicht hören. Ich sage, gut, dann bremse ich mich ein. Aber es ändert nichts an meiner Freude daran.
Ist das nicht?
Veredelung der Zeit ist Arnold Metnitzer daher ein ganz besonderes Anliegen. Seinem jüngsten, im Juni erschienenen Buch hat er diesen Titel gegeben. Eine Liebeserklärung ans Älterwerden soll es sein.
Jetzt bin ich im 72. Lebensjahr. Wie Freunde von mir rund um meinen 70. Geburtstag auf das, was mich bewegt hat, wie die darauf reagieren. Ich habe gesagt, bist du depressiv geworden, du bist so nachdenklich, du sprichst vom Tod, du sprichst davon, dass die Zeit begrenzt ist und dass man so ab 70 so in der Schlussgeraden des Lebens steht. Und ich habe das aber mit einer irrsinnigen Dankbarkeit meines Erachtens zu sagen versucht. Und was viele von denen, die mir am Herzen liegen, gehört haben, war irgendwie eine angstmachende Thematik. Und dem wollte ich nachgehen. Wenn ich zurückschaue, muss ich sagen, die Begleitung von Sterbenden, das Stehen an offenen Gräbern, die Betreuung derer, die sich von einem lieben Menschen verabschieden mussten, nachher über Wochen und Monate zu übernehmen und mich um sie ein bisschen zu kümmern, war im Grunde in all den Jahrzehnten meines Lebens bisher immer ein Schwerpunkt meiner seelsorglichen und später dann auch meiner therapeutischen Arbeit.
Als katholischer Priester und Seelsorger begleitete Arnold Metnitzer Menschen buchstäblich von der Wiege bis zur Bahre. Und parallel dazu machte er eine Ausbildung zum individualpsychologischen Psychotherapeuten bei Erwin Ringel und arbeitet seit 1996 als Psychotherapeut hier in der Wiener Josefstadt in freier Praxis. Den Psychotherapeuten bezeichnet er übrigens als den jüngeren Bruder des Seelsorgers. Ein gelungenes, ein geglücktes Leben, das sei ein großes Ziel.
Nicht im Sinne des Lottogewinns und nicht im Sinne des Glückhabens allein, sondern im Sinne der Frage, was brauchen wir denn für ein geglücktes Leben? Und was machen wir denn mit den Momenten, wo wir das Gefühl haben, das Leben stellt uns mehr Fragen, als wir Kraft haben, darauf zu antworten? Und es geht darum, behaupte ich einmal, dass wir alle eine große Sehnsucht danach haben, aber dass keiner definitiv weiß, wie man das angehen soll. und dass es uns allen gut ansteht, wenn wir uns miteinander auf die Suche machen.
Dem Glück nachspüren. In seiner Kärntner Heimatgemeinde Moosburg wurde sogar ein eigener Verein gegründet. Zum Glück jetzt. Interessierte können durch Ideen, Veranstaltungen und Projekte ihr eigenes Potenzial zum Glück entdecken und wachküssen.
Ich liebe in dem Zusammenhang einen Ausspruch von Albert Einstein, der gesagt hat, Fantasie ist wichtiger als Wissen, weil die Fantasie wahrscheinlich wohl das einzige Feld ist, in dem grenzenloses Wachstum möglich ist. Und all unser Wissen wird immer begrenzt sein, aber die Fantasie, uns was einfallen zu lassen an diesen Grenzen, das ist unbegrenzt. Und das ist irgendwie dieses feine Feld, von dem die Dorothee Sölle gesagt hat, diese Fantasie ist die Mutter aller Tugenden von morgen. Und auf der Suche nach dem Glück, sich mit dieser Mutter aller Tugenden von morgen zusammenzutun, das ist eine sehr schöne Aufgabe.
Doch wie beginnen, was tun? Arnold Metnitzer rät.
Drei Blicke du zu deinem Glück, vorwärts, aufwärts und zurück. Und dieser Blick zurück, dass ich nie vergesse, woher ich komme, wer ich bin und dass ich auf den Schultern derer stehe, die vor mir waren, dieses Grundelement, eine Grundhaltung der Dankbarkeit, die es fertig bringt, im daran denken, zu spüren und sich einzugestehen, was hast du denn, dass du nicht geschenkt bekommen hast. Und ein zweites, dieser Blick voraus, auch in einer Art Vorsicht und Achtsamkeit, dass ich das, was meines ist, nie so positioniere, dass ich blind werde für das, was seines ist im Blick auf meinen Nächsten oder im Blick auf die ganze Schöpfung.
Auf der Suche nach dem Glück, einem geglückten Leben, sei das dritte Element das Staunen, erläutert der erfahrene Seelsorger und Psychotherapeut.
In einen Bereich zu kommen, wo es dir die Stimme verschlägt und wo du durch das, was dir geschenkt wird, die Wiener würden sagen, Schmähstart wirst, wo nichts selbstverständlich ist. Unglaublich, diese staunende, wortlose Art, mit offenem Mund und großen Augen dazustehen und das für nicht möglich Gehaltene im eigenen Leben zu sehen. Ja, da küsst für einen Augenblick wenigstens der Himmel die Erde und in solchen Momenten passiert Veredelung der Zeit.
Veredelung der Zeit, die Uhr tickt. Und das im Blau gehaltene Büro- und Therapiezimmer strahlt wirklich etwas Beruhigendes aus, während wir am runden Tisch sitzen. Doch wofür brennst du? Das sei eine zentrale Frage. Auch Aktivität und Neugier seien wichtig, um bis ins Alter agil zu bleiben und die verbleibende Lebenszeit zu veredeln, meint Metnitzer.
Wenn der Albert Schweitzer sagt, mit dem Alter runzelt die Haut, die Seele aber kriegt Runzel aus Mangel an Begeisterung, dann ist das genau dieses Thema. Und einer meiner Freunde, ein Kunsttischler, hat mir eine kleine Box geschenkt. Da hat er auf die Außenseite, auf die Innenseite und auf die Rückseite dieser Box in goldenen Lettern geschrieben, Think outside the box. Und das ist unsere eigentliche Lebensaufgabe. Und der erste Schritt outside the box ist die Geburt. Und später im Leben wird es immer wieder wichtig sein, nicht stehen bleiben, weitergehen. Outside the box, von einem Raum zum anderen und von einem Reifegrad zum anderen.
Ist das nicht, wie die Zeit vergeht?
Und in einem Gedicht von Hermann Hesse heißt es in der letzten Strophe, um dieses Outside the box noch einmal zu veredeln, es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden. Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden. Wohlan, dein Herz, nimm Abschied und gesunde.
Gern und oft zitiert er Gedichte, meist von Christine Lavand, Ingeborg Bachmann, Hermann Hesse. Ein gutes Gedächtnistraining und eine Möglichkeit zur Veredelung der Zeit. Mit seinem verschmitzten Lächeln präzisiert Arnold Metnitzer, was zudem zu tun ist.
Hören Sie nie auf, bleiben Sie dran, etwas zu tun und sorgen Sie dabei dafür, dass Sie etwas tun, was Sie erfüllt, was der Leidenschaft Ihres Herzens entspringt. Das ist ein möglicher Weg zur Veredelung der Zeit, zur Verschönerung des Lebens und zur Vergrößerung des Reichtums im Miteinander. Es wäre so einfach, aber ich sage nicht, dass es einfach ist. Ich sage nur, und davon bin ich überzeugt, dass es sich Tag für Tag lohnt, in diese Richtung aufzubrechen.
Wer sich gemeinsam mit Arnold Metnitzer auf die Suche nach dem Glück begeben möchte, dem sei das von ihm verfasste Buch »Die Veredelung der Zeit – Eine Liebeserklärung ans Älterwerden«, erschienen im Kneipp Verlag, ans Herz gelegt. Zum Älterwerden gehört auch die eine oder andere Narbe oder, wie es heißt, Narben sind Tattoos mit besseren Geschichten. Mitunter machen diese Narben aber auch Probleme und damit sind wir bei unserem Hauptthema angelangt. Operation gelungen, Narbe schmerzt, auch geglückte Eingriffe können Patientinnen und Patienten unglücklich machen. Manchmal stellen sich die Schmerzen gleich nach einem Eingriff ein, mitunter erst Monate oder Jahre später. Was genau dahinter steckt und welche Maßnahmen man hier ergreifen kann, das wollen wir uns nun ansehen. Und ich begrüße dazu bei mir im Studio Frau Michaela Liedler. Sie ist Physiotherapeutin, Osteopathin und Entwicklerin des Liedler-Konzeptes für Narbenbehandlungen und bildet selbst auch viele Hebammen, Physiotherapeutinnen und Therapeuten und Osteopathen aus. Einen schönen Nachmittag.
Hallo.
Aus dem Landesstudio Kärnten, Herrn Primarius Dr. Johannes Stopfe, er ist Facharzt für Allgemein- und Viszeralchirurgie vom Evangelischen Krankenhaus in Wien. Einen schönen Nachmittag nach Kärnten.
Ja, schöne Grüße aus Kärnten vom wunderschönen Wörthersee.
Und wir haben noch am Telefon Herrn Dr. Özkan Özdemir, er ist Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie und Spezialist für Narbenkorrekturen. Einen wunderschönen Nachmittag auch Ihnen.
Wünsche Ihnen auch.
Ja, Johannes Stopfer, kommt es denn oft vor, dass der Chirurg mit einem Operationsergebnis zufriedener ist als der Patient?
Ja, selbstverständlich. Man muss unterscheiden zwischen geplanten Operationen, Akuteingriffen, wo es sozusagen um Leben und Tod geht. Diese Operationen sind primär wichtig und werden mit einer sehr hohen Präzision durchgeführt, aber auch Operationen machen Nebenwirkungen. So wie auch ein Medikament oder eine Impfung Nebenwirkungen haben kann, ist das auch bei operativen Eingriffen der Fall. Mhm. Diese Nebenwirkungen sind von unterschiedlicher Intensität und treten oft, wie Sie schon vorher erwähnt haben, erst nach Jahren auf.
Das sind dann eben entweder Narbenprobleme oder eben diese Verwachsungen, diese Adhäsionen.
Richtig, die Verwachsungen in der Bauchhöhle, das ist, was den Bauchchirurgen besonders betrifft. Wir gehen hier etwas tiefer als die oberflächliche Narbe und diese Verwachsungen in der Bauchhöhle können von rezidivierenden, also wiederholenden Schmerzen zu Darmverschlutzen führen. Das sind akute medizinische Notfälle, die auch wieder durch eine Operation gelöst werden müssen. Mhm. Und diese Nebenwirkungen, also diese Narben und Verwachsungen, die sind ein doch gar nicht so kleines Problem, die bei bis zu 80% nach Operationen auftreten können.
Was das genau ist, das schauen wir uns dann nachher an. Michaela Liedler, Sie haben da jetzt ein eigenes Konzept auch erstellt, wie man Verwachsungen, Narben auch ohne chirurgischen Eingriff behandeln kann, also im wahrsten Sinn des Wortes behandeln, also Ihr Werkzeug sind die Hände.
Richtig, das Werkzeug sind die Hände, das heißt natürlich auch für jeden Betroffenen, dass man selbst Hand anlegen kann. Also genauso ist das Liedler-Konzept auch entstanden, durch, dass ich einen Kaiserschnitt hatte und die Narbe im Außen immer schöner geworden ist, ich aber in der Tiefe immer gespürt habe, dass die Geschmeidigkeit nicht da ist. Es hat sich angefühlt wie ein Knoten in meinem Unterbauch. Habe ich irgendwann selbst Hand angelegt, um herauszufinden, wie ich dorthin komme, wo ich denn eigentlich diese Einschränkungen spüre. Und aus dem ist dann das Lidler-Konzept und eine wunderbare, schöne Technik entstanden, wie schnell Veränderung geschaffen werden kann und Leichtigkeit in den Körper zurückkommen kann.
Also das schauen wir uns dann auch noch nachher an, was das genau ist. Aber man kann sich das vorstellen, dass im Gegensatz zum chirurgischen Ansatz, die quasi die Verwachsungen oder so oder die Narben chirurgisch behandeln, ist das bei Ihnen nicht der Fall.
Nein, da wird der Körper angeregt, Verklebungen wieder umzubauen und in die normale Geschmeidigkeit zurückzuverwandeln. So wie der Körper ständig seinen, also die Muskulatur und das Gewebe an die Belastung anpasst, verwenden wir genau diese Mechanismen auch, um Verklebungen wieder zu verändern.
Mhm. Özkan Özdemir, das ist jetzt eine Geschichte der Narben in erster Linie. Die Leute kommen zu Ihnen. Sind es nur kosmetische Gegebenheiten, die zu einem plastischen Chirurgen führen, oder haben die Patientinnen und Patienten auch Beschwerden?
Nein, natürlich ist es bei mir auch so, dass wir in der rekonstruktiven und plastischen Chirurgie von Narben sprechen, die entstanden sind infolge von zum Beispiel Verbrennungen in einem frühen Kindesalter, narbige Einziehungen in Folge von Verkehrsunfällen oder Freizeitunfällen. Und diese Narben gehören natürlich auch in die Narbenkorrektur mit ein. Die meisten Patienten haben einfach den großen, natürlich auch funktionelle Einschränkungen, aber auch einen großen Leidensdruck aufgrund einfach des Erscheinungsbildes, sodass man dann entsprechend auch wahrhaftig mit dem Patienten darüber sprechen sollte, wie sehr man das Erscheinungsbild, also die Narbe selbst, optisch verbessern kann, welche Möglichkeiten es gibt, ob man eine operative Korrektur tatsächlich hier wagen sollte, weil eben entsprechend Nutzen-Risiko für die Operation spricht. Aber das bedarf, wie gesagt, einer genauen Untersuchung und die tatsächlichen Wünsche der Patienten zu eruieren.
Wir werden uns dann jetzt gleich auch den Narben zu Beginn widmen, bevor wir zu den Adhäsionen gehen, da wir Özkan Özdemir für die ersten paar Minuten zugeschaltet haben. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind gespannt auf Ihre Fragen und Anregungen. Sie können wie immer bei uns anrufen, 0800 22 69 79, unentgeltlich aus ganz Österreich. Die Zeit heilt alle Wunden, ist aber ein miserabler Chirurg, heißt es. Ist das so, Herr Kollege Stopfer?
Naja, das ist nicht ganz richtig so. Es ist sozusagen diese operativen Eingriffe in der Bauchhöhle, die wichtig sind. Ich denke hier an Krebserkrankungen, an akute Erkrankungen wie eine akute Blinddarmentzündung, an Darmperforationen bei der akuten Divertikulitis. Ist es sehr wichtig, dass man sozusagen da chirurgisch in diesen Fällen vorgeht. Aber sozusagen diese chirurgischen Eingriffe sind eben dann mit Nebenwirkungen behaftet. Es gibt eigentlich keinen operativen Eingriff, der nicht auch Nebenwirkungen macht.
Darf ich nur fragen, bei den oberflächlichen Wunden, die dann zu Narben führen, wird da vielleicht bei den Operationen schon ein bisschen zu wenig darauf geachtet? Das ist ja oft so bei schwierigen Operationen, das macht dann der Experte, aber das Zunähen macht dann oft der Assistent und die Assistentin. Und ist das dann nicht das, was Probleme macht?
Nein, also das ist, wenn wir in der Bauchchirurgie Akutoperationen oder große Krebsoperationen, die stundenlang dauernd durchführen, dann ist es natürlich selbstverständlich wichtig, da den Bauchdeckenverschluss regelrecht durchzuführen. Und wir schauen natürlich auch, dass das kosmetische Ergebnis gut ist. Die Patienten beurteilen natürlich dann das äußere Ergebnis. Ich vergleiche das immer ein bisschen so, sie geben ihr Auto ab in der Autowerkstatt und beurteilen sozusagen die Serviceannahme etc. und gehen davon aber aus, dass im Motorraum alles gut gemacht wurde. Das heißt, wir schauen schon noch, dass das Narbenbild gut ist und sich gut sozusagen integriert. Aber es kommt immer wieder, eben wie der Kollege schon angeführt hat, eben zu Narbenproblemen, Einzügen und auch kosmetisch störenden Narben.
Özkan Özdemir, heißt das, dass Sie auch Operationen, also Narben bzw. Nachoperationen die Narbe noch einmal reaktivieren oder noch einmal ausschneiden müssen?
Genau, also ich unterscheide immer, ob eine Narbe noch aktiv ist, also noch Anhang, also noch Möglichkeit bietet, sich zu verändern. Das ist unmittelbar zum Beispiel nach erfolgten Operationen bis tatsächlich ein Jahr nach der Operation noch der Fall, dass das Narbenbild sich verändern kann. Und dann muss eben entschieden werden, wenn die Narbe noch aktiv ist, kann man, wenn man so wuchernde Narben hat oder auch Keloide genannt, kann man zum Beispiel da ohne eine Operation anzuwenden, auch Cortison-Injektionen, also konservative Maßnahmen einsetzen, um das Narbenbild, insbesondere eine Verflachung der Narbe zu erwirken, anzustreben, also ohne, dass man eine Operation macht. Aber wenn es dann zu einem Stillstand des Narbenbildes kommt, also keine Veränderung mehr zu erwarten ist, dann ist die Operation in manchen Positionen des Körpers, wo einfach der spannungsfreie Wiederverschluss möglich ist, die beste Option, dem Patienten das anzubieten.
Also da geht noch einiges, wobei natürlich auch immer gut zugenäht wird, egal ob das auch Assistenzärztinnen und Ärzte sind, die können das schon auch. Aber Michael Liedler, nur jetzt rein an der Oberfläche, ohne Verwachsungen oder so, sondern nur die Narbenbildung selber. Kommen da Menschen zu Ihnen, die Probleme damit haben?
Die meisten Patienten kommen, weil die Narbe stört, weil die Narbe auffällig wird. Das Problem ist, dass es oft nicht die Narbe an der Oberfläche ist, sondern dass die Verklebungen drunter so viel Zugspannung im Gewebe auslösen, dass auch die Narbe an sich reaktiv bleibt oder aktiv bleibt und eigentlich keinen guten Abschluss findet. Abschluss heißt in dem Sinn, dass die Narbe weiß wird, dass der Patient sie vergisst, dass die Narbe und der betroffene Bereich sich gut eingliedern lässt in die Körperbewegungen, in das Körpersystem. Und dadurch kommen die Patienten mit den Narben zu mir. Allerdings die Behandlung zeigt dann eigentlich zu 99%, dass die Verklebungen in den Gewebeschichten drunter dazu führen, dass die Narbe überhaupt auffällig geworden ist.
Ich würde jetzt noch einmal das Wort an Özkan Özdemir richten, weil er dann nachher schon wieder in der Ordination weitermachen muss. Und Dankeschön trotzdem für die Zeit. Gibt es jetzt irgendwelche neuen Methoden, Narben zu therapieren, die jetzt im kosmetischen Fachbereich liegen oder im plastischen Fachbereich, sagen wir so?
Also neu, tatsächlich ist es so, dass man das Rad nicht, Gott sei Dank, neu erfinden muss. Es ist, was ich sehr häufig bemerkt habe, sind Kollegen sensibler geworden beim Umgang mit Narben, insbesondere beim Zunähen, dem spannungsfreien Zunähen und dem schichtweise Zunähen. Wichtig ist einfach, kann ich wirklich jedem nur mitgeben, wenn eine Operation durchgeführt wird, natürlich ist bei Akutoperationen die Zeit dann dafür entsprechend knapp, aber bei elektiven Eingriffen insbesondere ist halt einfach der beste Zugang, um ein Narbenbild so weit wie möglich schön aussehen zu lassen, wenn man die Haut dann anschließend nur noch zusammenlegen kann und theoretisch sogar so lassen könnte, ohne zusammenzunähen, also sprich der komplett spannungsfreie Hautverschluss genannt. Das ist der erste Ansatz. Und der zweite Ansatz, der nicht operative Ansatz ist, wichtig ist, ausreichend Zeit geben der Narbe. Die Narbe ist immer ein Bild, welches sich verändern kann. Und da kann man auch dieses eine Jahr nicht unbedingt festhalten. Das kann natürlich auch länger sein oder auch kürzer sein. Und Narbenprophylaxe unbedingt betreiben. Also Sonnenlicht, Thema Lichtschutzfaktor und Co. ist natürlich hier immer oberste Prämisse.
Ja, dann danke vielmals, Özkan Özdemir, noch einen ruhigen Dienst. Alles Liebe und danke für die Teilnahme.
Herzlichen Dank. Ich danke Ihnen auch.
Dankeschön. Damit schalten wir auch gleich die erste Hörerin in die Leitung. Wir kommen jetzt auch in die Tiefe, nicht nur die oberflächlichen Narben, sondern Frau Meier hat eine Frage. Bitte schön, Frau Meier, hallo.
Ja, grüß Gott. Und bitte. Zwar, ich habe im Februar eine Sigma-Resorption gehabt und nachher nach einer Woche war ein Platzbauch. Ist alles gut behandelt worden. Und jetzt habe ich aber das Gefühl, als ob mir eine Zeitung eingenäht wurde als Bauchdeckenverstärkung. Es zwickt da, es juckt unter der Haut, es ist eigentlich am ganzen Bauch spüre ich immer etwas. Und meine Frage geht dahin, wächst sich diese Verwachsung, was ich jetzt so mitbekommen habe, wächst sich das von selber aus oder sollte man da behandeln? Wie gesagt, das war im Februar.
Mhm. Dankeschön. Dankeschön. Johannes Stopfer, was kann man der Frau Meier raten?
Ja, vielen Dank für die Frage. Die Operation war erst im Februar, das heißt, wie wir auch schon vorher von dem Kollegen der plastischen Chirurgie gehört haben, dauert das circa ein Jahr, bis die Wundheilung abgeschlossen ist. Das heißt, die Aufgabe des behandelnden Chirurgen ist zu schauen, wenn Patienten nach so einem bauchchirurgischen Eingriff Beschwerden angeben im Bereich der Bauchdecke, mal primär, wenn es zu einer Komplikation wie einem Platzbauch gekommen ist, festzustellen, ob jetzt nach der zweiten Operation alles in Ordnung ist. Ich denke da an Bauchwandbrüche, wir nennen das Hernien, ob in der Bauchdecke irgendeine Entzündung vorhanden ist oder ein Hämatom oder ein Serum, das muss man abklären. Ist hier sonografisch oder mittels einer Computertomographie-Untersuchung alles soweit in Ordnung, empfehle ich sozusagen das Abwarten. Interessant wäre noch bei der Frage, diese Sigma-Resektion.
Das ist ein Teil vom Darm sozusagen.
Ja, ein Teil des Dickdarmes. Meistens wird das entfernt bei rezidivierenden, wiederholenden Entzündungen von Darmausstülpungen. Wir nennen das Divertikel. Was war der Grund der Operation primär?
Perforierte Divertikulitis, ja, perforiert.
Also, genau, also ja, durchgebrochene Divertikel, ja. Darf ich gleich die Frage weiter an Michaela Liedler stellen? Das ist natürlich etwas, was sehr jung ist, dieser Eingriff. Da ist noch nicht viel Zeit vergangen. Ist das schon etwas, wo man als Physiotherapeutin arbeiten kann daran?
Also grundsätzlich baut sich die Wundheilungsphase ja in unterschiedliche Stadien auf und die Akutphase ist im Normalfall nach 6 bis 8 Wochen gut sozusagen vorübergegangen, wenn die chirurgische Freigabe ist. Das heißt, wenn der behandelnde Arzt das okay gibt, mit diesem Gewebe zu arbeiten, können wir dann mit der Liedler-Technik tatsächlich schon an diesem Gewebe arbeiten, weil das, was die Dame beschreibt, tatsächlich oft ein Resultat von Verklebungen im Gewebe sind, wo die Gewebegleitschichten im Bewegungssystem des Körpers nicht mehr gut mitgehen können. Und in dem Moment, wo das wieder behutsam gelockert und gelöst wird und der Körper das verändert, wird dieses Gefühl auch weggehen.
Okay, also es ist nicht zu früh sozusagen. Ja, gut. Wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung, Herr Pallier.
Ja, grüß Gott.
Bitte schön, Ihre Frage.
Ja, meine Frage ist die, ich habe vor 15 Jahren einen Eingriff gehabt. Man hat begonnen, mir einen Vorschlag gemacht, man kann eine Knopflochoperation machen, die Vertikel zu entfernen. Das ist alles schiefgegangen. Es wurde der Bauchraum aufgeschnitten. Wie das alles gemacht worden ist. Daraufhin ist eine Sepsis dazugekommen, beziehungsweise dem Sinn gefolgt künstliches Koma, offene Bauchbehöhlung und 15 Eingriffe, Verkürzungen des Darms. Man hat den Darm nicht mehr dicht gekriegt. Dann hat man ihn dicht gekriegt, so ungefähr, ich drücke mich halt laienhaft aus, man hat das verklebt. Seitdem, dann ist das wieder alles geheilt. Furchtbare Probleme mit Verwachsungen, eine furchtbare Narbe am Bauch heraus, die total den Bauch entstellt und der Bauch bläht sich so auf oder beziehungsweise sieht aufgebläht aus, als wäre ich schwanger.
Mhm. Und okay. Was kann man da tun? Ja? Herr Palli, darf ich kurz wieder an Johannes Stopfer? Wir haben jetzt einen anderen Fall. Wir haben eine lang zurückliegende Operation. Wir haben eine zumindest am Anfang minimalinvasive Technik. Das heißt, dass man versucht hat, mal klein reinzugehen und es ist nicht gut geglückt, diese Operation. Jetzt haben wir die Probleme. Was tun wir?
Ja, ich möchte ganz kurz ein bisschen ausholen bei dem Fall, was ganz besonders wichtig ist. Vor bauchchirurgischen Eingriffen ist es sehr wichtig, die Patienten ausführlich zu informieren. Man muss auch auf Komplikationen hinweisen und auch auf Verwachsungen, die da entstehen können. Und bei Komplikationen, wie das jetzt bei dem Zuhörer der Fall war, ist das natürlich dann eine Folge, eine Verkettung von Schwierigkeiten, die dann sozusagen von einem ins andere führen. Und in diesem Fall ist dann oft sehr schwierig, sozusagen einen nahezu beschwerdefreien Zustand wiederherzustellen. In diesen Fällen ist die Anamneseerhebung sehr wichtig, also dass man sich die Vorgeschichte vor der Operation, die Operationsberichte genau ansieht und dann sozusagen mit viel Diagnostik dann die Patienten berät. Soll man hier noch einmal einen Eingriff machen, um Verwachsungen zu lösen, um die Bauchhöhle noch einmal zu begutachten oder nicht? Das ist ganz wichtig, hier gut und lange und ausführlich aufzuklären. Mhm. Und aus meiner Erfahrung der letzten 22 Jahre, die Patienten, die leichte Beschwerden haben sozusagen, die entscheiden sich gegen einen neuerlichen Eingriff und die Patienten, die sagen, die Lebensqualität ist so schlecht, entscheiden sich für eine nochmalige Operation.
Mhm. Abgesehen von der Operation haben wir jetzt zum Beispiel, wenn wir das Lidler-Konzept hernehmen, was kann man hier tun? Kann man
genau, davor möchte ich sagen, die Narbe hat ursprünglich einen Zeitpunkt gehabt, das heißt, in diesem Fall gibt es eine große Geschichte, da gibt es viel Geschichte im Hintergrund, die natürlich potenziell viele Verklebungen hinterlassen haben könnte oder hat und dadurch auch diese Beschwerden auslöst. Die Narbe hat einen Zeitpunkt, aber die Verklebungen, das Gewebe, aus dem diese Verklebungen entstehen, ist durch die Erneuerungsprozesse maximal 1,5 Jahre alt. Das heißt, wir können jederzeit ansetzen und immer noch etwas verbessern. Das heißt, es gibt immer noch Verklebungen und Gewebegleitschichten, die auf manualtherapeutische Techniken wahnsinnig gut reagieren und schnell reagieren und im Endeffekt jede Gleitschicht, die sich wieder neu bewegt, die sich wieder frei bewegt, ist wieder eine Gleitschicht weniger aus diesem Korsett der Verklebungen und diese Leichtigkeit ist automatisch spürbar. Es ist in diesem Fall sicher ein langer Weg oder ein längerer Weg, aber es ist ein Weg, wo man nach jeder Therapieeinheit sofort eine Veränderung spürt, eine Verbesserung spürt und je aktiver die Patienten dann auch zu Hause die Übungen weiterführen und selbst Hand anlegen, desto besser können sie sich auch selbst helfen.
Jetzt haben wir hier zwei Systeme, die natürlich nebeneinander bestehen, weil natürlich auch Chirurginnen und Chirurgen zur Physiotherapie oder zur Narbenbehandlung, die jetzt nicht chirurgisch erfolgt, auch überweisen und zusammenarbeiten. Aber man kann sich vorstellen, solche Narbenzüge oder Bindegewebszüge, die innen sind, der Chirurg meint, und da wende ich mich an Sie, Johannes Stopfer, dass man das sozusagen chirurgisch auch lösen muss. Das heißt, wenn da ein Zug ist, dann muss ich den durchschneiden, weil sonst wird es nicht helfen. Ist das richtig?
Ja, es ist so. Das ist nicht so ganz einfach. Es ist, man muss im Vorfeld sozusagen eine genaue diesen Fall sozusagen genau betrachten. Und dann kommt es darauf an, wie sind die Beschwerden des Patienten. Kann man mit dieser Situation leben oder nicht? Wo ich sehr warne, ist, wenn so Verwachsungen, Bridenadhäsionen zu akuten Bauchproblemen führen. Also ich denke da an den akuten Darmverschluss, nicht an den Subilius, sondern an den akuten Darmverschluss. Da ist es sicher so, dass man hier sozusagen akut operativ tätig werden muss. Bestehen Beschwerden, die immer wieder auftreten, kann man auch mit konservativen Maßnahmen, wie auch die Kollegin das beschrieben hat, sicher mal versuchen, da eine Verbesserung zu erzielen.
Mhm. Ja, aber man kann sich das ja so vorstellen, Michaela Lidler, diese Verwachsungen, das ist ja so, wie wenn man die ganze Zeit an einem Schnürl zieht im Darm, ja, und oder so wie wenn man einem Haar reißt und es tut dann immer weh. Und solange das bestehen bleibt, wird es so bleiben, bevor man es durchschneidet. Aber Sie haben ein anderes Konzept.
Die Idee dahinter ist, es gibt ja nicht nur eine Verklebung, die wahrscheinlich störend ist, sondern die man offiziell sieht dann in einem operativen Eingriff, sondern es gibt diese Verklebungen vermutlich in unterschiedlichen Dicken, in unterschiedlichen Dichtheiten und in unterschiedlichen Gewebeschichten. Und hier müssen wir unterscheiden, ob die Gewebeschichten funktional wichtig sind für unseren Körper, sprich das Bindegewebe, das mit der Muskulatur in Verbindung steht, ob das einen Einfluss, quasi ob diese Verklebungen einen Einfluss, einen störenden auf diese Strukturen haben, beziehungsweise dann über diese Ketten, Verklebungsketten, eigentlich auch in die Tiefe des Bauchraums hineinreichen. Und in dem Moment, wo es diese Verklebungsketten gibt oder man die spürbar machen kann, hat man auch wirklich eine Handhabe, diese Verklebungsketten zu erleichtern, weil der Körper und das Bindegewebe eben immer auf manualtherapeutische Impulse reagiert und sich dementsprechend verändert. Das heißt, Beweglichkeit, die in den Schichten möglich gemacht werden kann, die wir brauchen, um uns gut zu bewegen, heißt natürlich auch, dass weniger Zug von dem Bewegungssystem in den Bauchraum sozusagen führt und das dem Körper neue Ressourcen gibt, sich neu auszugleichen und eine neue Balance im Bewegungssystem zu finden. Mhm. Und damit verschwinden ganz oft viele von diesen chronischen Verspannungszuständen, die darauf basieren, dass der Körper versucht, diese Spannungszüge auszugleichen.
Mhm.
Ja, vielleicht noch als kleinen Einwurf. Man kann viele konservative Maßnahmen ausprobieren. Da spricht überhaupt nichts dagegen. Wenn das Erfolge bringt, ist das zu unterstützen. Sollten die Beschwerden aber stärker werden oder die konservativen Maßnahmen keine Verbesserung bringen, dann ist sicher das Abwägen einer chirurgischen Maßnahme sinnvoll.
Okay, ich möchte mich gleich einmal vorab entschuldigen bei allen Hörerinnen und Hörern. Wir haben unsagbar viele Anrufe, Anfragen. Wir kriegen nicht alle durch. Also es gibt kaum ein Thema, wo wir mehr Reaktionen haben wie hier. Also es ist wirklich, die Leitungen laufen heiß. Deswegen bitte ich um Verzeihung. Ich darf eine Hörerin jetzt gleich reinschalten. Frau Völdi, bitteschön.
Ja, grüß Gott. Dr. Völdi, mein Name.
Sie sind Allgemeinmedizinerin. Ja, bitteschön.
Genau. Ich bin gerade schwanger und stelle mir die Frage, Kaiserschnitt, Spontangeburt, man macht sich die Gedanken. Und da wollte ich fragen, ob Sie Erfahrungswerte haben, wie oft nach Kaiserschnitten es tatsächlich zu Adhäsionen kommt und ob es da auch verschiedene Operationstechniken gibt, die diese Adhäsionswahrscheinlichkeit verringern. Zum Beispiel habe ich da von einer Gynäkologin gehört, dass man das Peritoneum nicht zusammennäht neuerdings oder dass diese Technik angewendet wird und es dadurch zu weniger Adhäsionen kommt. Was sind da Ihre Erfahrungswerte?
Dankeschön. Wir haben jetzt zwar keine Gynäkologin und Gynäkologe hier, aber Sie wissen, um was es geht.
Aus der Sicht des Chirurgen empfehle ich sozusagen, vermeiden Sie jede Operation, die nicht unbedingt notwendig ist. Wenn es eine spontane Geburt werden soll, dann ist das insofern vorzuziehen, weil die Gefahr einer Bauchverwachsung gibt es dadurch nicht. Wenn ich die Bauchhöhle eröffne über den Kaiserschnitt, kommt sehr darauf an, wie wird vorgegangen. Ist das eine gute Schichtpräparation? Kommt zu wenig Blutungen, wird sorgfältig Blut gestillt, wird die Bauchdecke gut verschlossen. Da gibt's kontroverse Diskussionen, Peritoneumverschluss oder nicht, was ist besser? Ich verschließe das Peritoneum, weil ich viel mit Verwachsungen zu tun habe und da schon sehe, dass bei nicht verschlossenem Bauchfell die Verwachsungen gerade im kleinen Becken deutlicher Ausfall mit der Bauchdecke. Und ansonsten kommt es auch immer sehr darauf an bei den Verwachsungen, wie wurde diese prime Operation, wie wurde der Kaiserschnitt, wie wurde das durchgeführt, wie sauber wurde hier gearbeitet und wie genau hat man hier in der Schichte präpariert. Und man kann auch leider, das muss ich noch einwerfen, schlecht sagen, manche Patienten kriegen kaum Verwachsungen, auch nach großen Eingriffen, wie zum Beispiel nach einer Sigma-Resektion einer perforierten. Und manche Patienten kriegen schon bei kleinen laparoskopischen Eingriffen ziemlich großflächige Verwachsungen.
Mhm, kann man nicht sagen. Michaela Liedler, Sie haben natürlich, behandeln auch viele Patientinnen und Patienten. Sie sind selber Kaiserschnittpatientin gewesen. Prinzipiell Kaiserschnitt oder Spontangeburt?
Grundsätzlich, sofern keine Angst im Hintergrund ist, Spontangeburt. Man kann bei einer Operation einfach, wie der Kollege eh schon gesagt hat, die Wahrscheinlichkeit liegt bei 80%, dass Verklebungen und Verwachsungen entstehen. Im Bereich des Beckens ist die Wahrscheinlichkeit sogar noch höher. Man kann es nicht verhindern. Das heißt, der Weg danach, der Eisberg, um den es eigentlich geht, weil die Narbe ist ja immer nur die Eisbergspitze, die außen zu sehen ist, die ist gewaltig. Vor allem, was man beim Kaiserschnitt auch wissen muss, ist, es ist nicht nur der Querschnitt unten am Bauch, sondern es wird innen oft bis zum Nabel sozusagen die Schichten auch geöffnet, um das Kind herauszuholen. Das heißt, das eigentliche Wundfeld beim Kaiserschnitt beginnt beim Nabel und endet wirklich tief im Becken, dreidimensional auch nach hinten zu sehen. Das heißt, es ist ein riesiger Eisberg, ein riesiges Wundfeld, das der Körper wieder reparieren muss und das hinterlässt Spuren.
Mhm. Auch ja bei einer Spontangeburt oder bei einer Geburt, wo auch zum Beispiel Dammschnitt gemacht wird, ist ja auch nicht unproblematisch.
Ist oft nicht unproblematisch, jedoch begrenzt sich das Wundfeld auf einen kleineren Radius. Mhm.
Eine Sache wäre noch bei der ersten Hörerin, diese perforierte Sigmadivertikulitis. Es ist sozusagen eine Perforation eines Hohlorganes mit dem Leben nicht vereinbar. Das heißt, es ist wichtig, dass hier Chirurgen aktiv, akut einschreiten, sonst geht das Leben nicht weiter. Und da muss man leider in Kauf nehmen, diese Nebenwirkungen, wie damals der Platzbauch, aber das sind einfach die Nebenwirkungen, wo sozusagen der Mensch in die Natur eingreift.
Langzeit haben wir nicht mehr eine, wir haben Frau Sora haben wir in der Leitung. Hallo, Frau Sora, bitte kurz.
Hallo?
Hallo, bitte. Sie können kurz noch eine Frage stellen, bitte schön.
Meine Frage ist folgende. Ich wollte wissen, ob diese Therapieform auch zum Beispiel bei einer Narbe von einer Wirbelsäulenoperation zum Tragen kommt. Ich habe im Oktober eine Wirbelsäulenoperation gehabt. Ich habe Erfahrung mit Narben ohne Ende. Ja. Verbrennungen, Radiumtherapie, Radiumstrahlen. Diese Strahlen wurden, diese Schäden wurden behoben. Mhm. Also ich weiß, was Narben sind. Meine Frage, ich habe im Oktober die Wirbelsäulenoperation gehabt. Es wurde nicht geschnitten, genäht, es wurde geklebt. Es ist alles wunderbar verheilt, alles gut, auch im Röntgen. Aber ich habe da hinten immer noch das Gefühl, als würde ich festgehalten werden. Also es ist nur immer nicht locker.
Nicht locker, dankeschön. Okay, bei solchen Sachen, Michaela Liedler?
Dieses nicht locker oder gehalten werden ist ein klassisches Symptom von Verklebungen. So fühlen sich Verklebungen im Gewebe an. Und ja, mit dem Liedler-Konzept können wir alle Narben behandeln, alle Operationsnarben. Man kann oberflächlich und tiefer behandeln. Und da ist auf jeden Fall Luft nach oben, um diese Leichtigkeit auch im Rücken wiederherzustellen. Und das ist ein gutes Gefühl zu dem operierten Bereich wieder zu erlangen.
Mhm. Wir haben nicht mehr lange Zeit, wir haben nur mehr wenige Minuten und danke, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie so zahlreich gemeldet haben. Wie gesagt, wir kriegen lange nicht alle durch, aber darf ich vielleicht noch Johannes Stopfer bitten, was sind so Ihre Kernbotschaften? Was würden Sie gerne den Hörerinnen und Hörern mitgeben?
Ja, die Take-Home-Message. Vor einer Operation ausführlich erkundigen, vielleicht eine zweite Meinung einholen, Operationen durchführen, die wirklich nur notwendig sind, die Nebenwirkungen beleuchten, was kann nach einer Operation, was erwartet mich nach einer Operation, was sind mögliche Komplikationen. Sollte es dann doch kurzfristig oder langfristig zu Beschwerden kommen nach Operationen, sich einen Spezialisten zu suchen der Bauchchirurgie, der sozusagen auch mit Verwachsungen zu tun hat. Das ist jahrelange Übung, hier sozusagen eine Autolyse komplett wieder durchzuführen und abzuwägen, bringt mir das, gehe ich dieses nochmalige Operationsrisiko ein oder nicht? Man kann sehr viel tun, konservativ als auch operativ, aber man sollte sich im Vorfeld immer ausführlich erkundigen und informieren.
Ja, danke vielmals. Das heißt also nicht dann sagen, gut, mit den Schmerzen muss ich leben, sondern es gibt Möglichkeiten, kann man das
sagen. Ja, ich habe da einen richtig einen Fall zum Beispiel, weil zum Beispiel man kann diese Verwachsungen sehr schwierig radiologisch darstellen und da ist es zum Beispiel so, dass man sich OP-Berichte von Voroperationen hernimmt, was hat der Vorchirurg da beschrieben und dann kann man auch ein bisschen abwägen vor einem geplanten Eingriff, habe ich da mit einem massiven Verwachsungsbauch zu tun, erschwert mir das den weiteren Eingriff oder nicht.
Oder nicht, dankeschön. Danke Johannes Stopfer und alles Gute nach Kärnten. Dankeschön.
Vielen Dank. Alles Gute. Danke für die Einladung.
Michaela Liedler, Ihre Kernbotschaft.
Meine Kernbotschaft ist, die Narbe hat ein Datum, also sollte es eine Operation gegeben haben, aber die Verklebungen lassen sich ein Leben lang und zu jedem Zeitpunkt behandeln und verändern, weil der Körper sich ständig erneuert und wir einfach in diesem Erneuerungsprozess den Körper unterstützen können. Das heißt, nicht mit chronischen Verspannungen, die potenziell damit zusammenhängen, zufrieden geben. Es gibt keine chronischen Verspannungen, die normal sind, weder in der Schwangerschaft noch nach Operationen. Einfach bitte weitersuchen, auch auf meiner Website informieren. Ich habe ganz viele Informationen auf der Website nabenzentrum.at.
Wir haben das verlinkt alles auch. Wir werden noch zusätzlich die Bücher verlinken und auch zu unseren Interviewpartnern verlinken. Und damit, liebe Hörerinnen und Hörer, sind wir fast am Ende unserer Sendung angelangt. Fast, denn in unserem kleinen akustisch-medizinischen Ratgeber gibt Dermatologe Christian Posch, der schon die letzten Sendungen zu hören war, Auskunft darüber, ob die künstliche Intelligenz möglicherweise schlauer sein kann als ein natürlicher Hautarzt und was Haut-Apps so drauf haben.
Neue technologische Fortschritte machen auch in der Dermatologie keinen Stopp. Sie alle haben schon von ChatGPT und ähnlichen Systemen gehört, die ja scheinbar Phänomenales können. Die Dermatologie ist ein sehr visuelles Fach und hier sind natürlich Bilder für den Computer ein gefundenes Fressen. Heute gibt es zahlreiche Apps, die man frei oder auch gegen Geld erwerben kann, die einem eine erste Einschätzung zum Beispiel eines braunen Flecks auf der Haut geben können. Ist das nun gefährlich oder nicht? Hier muss man wissen, dass diese Apps sehr spezifisch auf eine Fragestellung trainiert sind. Wenn Sie also dem Handy eine Banane mit einem braunen Fleck zeigen, dann ist es durchaus denkbar, dass Ihnen das App ausspucken wird, dass dies auch ein Melanom sein könnte. Daraus ergibt sich auch, dass es ganz wichtig ist, erstens, wer dieses App in der Hand hält und nützt und wie wir mit den Ergebnissen einer solchen Untersuchung umgehen wollen. Grundsätzlich ist es so, dass Consumer-Apps, also vom Patienten angewandte Apps, so eingestellt sind, dass sie möglichst keine bösartige Veränderung übersehen sollen. Das bedeutet im Umkehrschluss aber leider auch, dass sehr viele gutartige Veränderungen tatsächlich als bösartig ausgeworfen werden, also falsch positiv sind. Technologien, die von Professionisten und Professionistinnen angewendet werden, wie auch von Hautärzten, haben eine erstaunlich hohe Treffersicherheit. Sie können eine sinnvolle Ergänzung für Nicht-Experten sein, die eine Einschätzung quasi wie eine Zweitmeinung vom Computer haben wollen. Ich denke schon, dass Apps in Zukunft ihre Berechtigung und auch ihr Einsatzgebiet haben werden. De facto ersetzen können sie jedoch die fachmedizinische Beurteilung nicht. Bei auffälligen Hautveränderungen ist es nach wie vor ganz wesentlich, dass sie zeitnah einen Dermatologen oder eine Dermatologin aufsuchen, um hier eine genaue Diagnose bekommen zu können.
Danke, Christian Posch. Es verabschieden sich Robert Czeppel, der heute Regie geführt hat, Dietmar Rührig an der Technik und am Mikrofon Ronny Tekal. Liebe Hörerinnen und Hörer, eine traurige Nachricht muss ich Ihnen noch mitteilen. Unser langjähriger Kollege Christoph Lepprich, Vater des Ö1-Radiodoktor und Mitsendungsverantwortlicher für diese Gesundheitssendung, ist vorgestern unerwartet im 62. Lebensjahr verstorben. Er hat sich in den vergangenen 3 Jahrzehnten um Ihre Gesundheit bemüht und war als Mentor sowohl menschlich als auch fachlich eine große Bereicherung fürs ganze Ampuls-Team. Und er hat auch die heutige Sendung bis vergangene Woche noch mitgestaltet. Wir wollen uns kommende Woche noch akustisch von ihm verabschieden. Einen Nachruf finden Sie auch auf der Ö1 Homepage. Für heute wünsche ich Ihnen noch einen interessanten Nachmittag mit Ö1.
Geboren am 11. Juli 1927 in Springfield, Massachusetts, als Kind schwedischstämmiger Eltern. Herbert Blomstedt feiert heute seinen 97. Geburtstag. Ö1 feiert mit und überträgt ein Konzert live von den oberösterreichischen Stiftskonzerten. Auf dem Programm die 9. von Anton